Super.
Ja, hallo. Ich habe hier am Telefon den Felix am Apparat, den Felix Pöhland. Der sitzt jetzt gerade wo?
Ich sitze gerade in Berlin. Hallo, liebe Zuhörer.
Ja, Felix, bevor wir starten, erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist, was du machst, warum du jetzt in Berlin bist, weil du bist ja eigentlich Westerwälder.
Genau.
Das wäre ganz geil.
Kann ich machen. Genau, ich bin der Felix, bin mittlerweile 22 Jahre alt und bin seit 2,5 Jahren Wahlberliner. Komme ursprünglich gebürtig komme ich aus Hunsang. Das ist so am äußersten Rande vom Westerwald, schon fast im feindlichen Hessen. Und bin Fotograf in Berlin, habe da mein eigenes Studio in Berlin-Charlottenburg-Mitte und da bin ich quasi unterwegs. Das mache ich, ja.
Also ich weiß es ja so ein bisschen. Also du sagst, du bist 22 Jahre alt. Wann hast du denn mit dem Fotografieren angefangen? Cool. Weil das, was du da ja jetzt gerade stemmst, das ist ja schon mega krass. Und also mit Sicherheit bin ich nicht der Erste, der das so anmerkt, aber mit dem Alter, da ist man ja schon, hat man ja so eine gewisse Zielstrebigkeit gehabt, ne?
Ja, also das kam eigentlich, also was heißt, das kam, also immer schwierig zu sagen, wo das genau herkommt und wo auch diese Zielstrebigkeit herkam. Ja, es war mal, wie ich so 14 war. Ich weiß nicht, wie alt du warst da. Wie alt warst denn du da?
Ich war, ach du ja, Scheiße. Ich war
nur mal um kurz auf
26.
Alter. Ach du
ich
Scheiße.
Ich war 26, wie ich mich mit dem Thema, da hatte ich so eine ganz kleine Casio. Mhm. Und meine Tochter ist geboren. Na gut, lass mir das, du bist dran. Ja, okay.
ich habe mit 14 quasi war die Zeit so, wie das angefangen hat, dass diese digitalen Spiegelreflexsysteme, das war jetzt das war auch schon 8 Jahre her, wie das dann immer mehr und mehr so in den Markt kam und irgendwie immer mehr und mehr, ich weiß das noch, dass die Canon EOS 1000D auf den Markt gekommen und das war meine Zeit, da habe ich angefangen und habe irgendwie wild drauf losfotografiert, so was man halt mit 14 halt so macht, habe dann angefangen, ja, keine Ahnung, so alles Mögliche, ne, so rund ums Haus, im Garten, im Wald, keine Ahnung, am Feld, so irgendwie zu fotografieren und habe mich dann aber auch relativ schnell, was heißt da drauf, spezialisiert, aber ich habe einfach gemerkt, es macht mir ein bisschen mehr Bock, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite und wenn ich nicht alleine irgendwo auf dem Feld rumlaufe und irgendwelche, was weiß ich nicht, fotografiere. Und dann habe ich immer ganz, ganz viele Freunde von mir fotografiert, alles Mögliche, Freunde, Freundinnen, Freunde von meinen Eltern und so weiter und so fort. Und genau, so hat sich das dann daraus entwickelt. Ich hatte dann ein bisschen das Glück gehabt, dass ich irgendwann mal ein ganz cooles Praktikum gemacht habe in Frankfurt und da einen Backstage-Pass mal auf der Fashion Week in Berlin hatte und dann quasi auch so ein bisschen an das Feld rangeführt worden bin, wo ich mich jetzt hauptsächlich heute so ein bisschen bewege. Aber auch davor sind ganz, ganz viele Sachen passiert. Ich habe eine Freundin gehabt, die mit der ich jetzt mittlerweile sehr, sehr gut oder immer noch sehr, sehr gut befreundet bin, eine meiner besten Freundinnen, Laura Bachmeier, mit der ich irgendwie dann zusammen gestartet habe im Modebusiness, wo ich relativ viel dann auch am Anfang auch drin gearbeitet habe, viele Fashion-Sachen geshootet habe, mit ihr zusammen viele Projekte gemacht habe und an den Stefanie Giesinger in den Westerwald damals ja auch geholt habe. Das ist auch schon 2014 gewesen. Auch krass, dass das schon 4 Jahre her ist. Fällt mir mal gerade so auf. Genau, und so ist das dann quasi alles ins Rollen gekommen, um jetzt mal eine Kurzfassung davon zu machen.
Ja, ja das ist schon krass, weil, also ich finde ja immer noch, wenn du hast ja so aus dem, war ja nicht so deine berufliche Passion erstmal, nehme ich an. Also du hast mit Sicherheit irgendwelche anderen Gedanken gehabt, was du werden wolltest, oder war das schon mit 14 klar, oh, ich will hinter der Kamera stehen und damit mein Geld verdienen?
Naja, ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber mit 14 wusste ich so gar nicht, was ich werden wollte. Also schon so ein bisschen, Feuerwehrmann war mal zur Auswahl irgendwann und irgendwie Pilot auch mal. Also das ist auch klar, das ist irgendwie auch so, glaube ich, der Standard. Aber ich wusste mit 14 natürlich nicht, dass ich Fotograf werden wollte. Und geschweige denn das, was ich ja heute auch bin, man ist heute, also kannst du vielleicht auch ganz gut bestätigen, man ist ja heute nicht nur Fotograf, sondern muss ja auch ein paar andere Sachen noch so ein bisschen beherrschen, neben dem reinlichen Foto machen, also um es jetzt mal aufs ganz Simple runterzubrechen. Aber genau, also da hatte ich mit 14 gar keinen Plan, wo ich dahin wollte. Also
Gut. Wo war denn bei dir der Schritt irgendwo vom Knipsen zum Fotografieren?
ja, also das ist ja natürlich immer so ein schwieriges Thema. Das war natürlich auch immer so ein bisschen, oder das geht natürlich auch so ein bisschen über die Zeit, ne? Also über so einen gewissen Zeitraum hinweg. Das war bei mir sicherlich so der Zeitpunkt, wo es dann irgendwie angefangen hat, dass du auch mal so eine Auftragsarbeit gemacht hast, irgendwie für was gearbeitet hast, was auch wirklich deine Bilder dann benutzt hat, außerhalb von irgendwelchen Facebook-Profilbildern von deinen Freunden. Da war so, glaube ich, der erste Step. Und der zweite Step war aber so ein bisschen, glaube ich, 2014 oder auch 2013, wo ich was für Udo Walz gemacht habe und Stefanie Giesinger und so weiter oder mit denen gemacht habe, wo das dann natürlich auch so ein bisschen umgeswitcht ist und man okay gemerkt hat, das ist ja krass, jetzt kennen auf einmal die Leute, die ich da fotografiert habe, irgendwie auch irgendwie, also das war dann auch irgendwie nochmal so was ganz anderes für mich. Und da hat sich auch, glaube ich, jetzt so mein jetziger Weg, beziehungsweise meine jetzigen Aufträge auch so ein bisschen herauskristallisiert. Zumindest das, worauf ich Bock habe und das, wo ich hin will. So, das ist, glaube ich, daher gekommen. Genau, ja.
Wie empfindest du das? Wirst du als Autodidakt anders wahrgenommen oder kommt da öfters mal die Frage, sie sind ja gar nicht gelernter vom Fach und wird dir das irgendwo mal zum Verhängnis?
Nee, gar nicht. Also absolut gar nicht. Also ich habe den meisten ist es ja klar, wenn sie mich so sehen und spätestens wenn sie das Alter so hören, also was heißt sehen, aber wenn sie das Alter hören, ist den meisten klar, dass ich keine Ausbildung da drin gemacht hätte, weil sonst würde ich da jetzt nicht stehen, wo ich jetzt gerade stehe. Also örtlich wie karrieremäßig vielleicht, wenn man das so sagen kann. Aber das, also bislang noch nicht. Ich habe ein, zwei Mal so ein dummes Kommentar gedruckt bekommen, aber das war von der Handwerkskammer und das kann ich ganz gut verkraften. Das sind eh meine besten
Ja,
Freunde.
die machen ja sowieso nichts für den
Liebe Grüße.
Berufsstand.
Nee, eben, genau. Also da gibt es eine geile Story zu. Ich hoffe, ich kann die erzählen und werde nicht danach verklagt. Wenn nicht, ist mir auch egal. Ich erzähle jetzt einfach, wie ich mit 17 mein Gewerbe anmelden wollte, beziehungsweise mich erkundigen wollte, wie das denn alles so schön funktioniert, weil ich habe zwar einen Unternehmer in meiner Familie gehabt, aber keinen, der ein Handwerk ausführt. Und dann wollte ich mal das so nachhören, wie das denn so funktioniert. Und das war so geil. Da habe ich ein sehr, sehr cooles Gespräch mit der Handwerkskammer in Koblenz geführt, die mich erstmal für halb verrückt erklärt hat und irgendwie mir probiert hat, sämtliche Steine in den Weg zu legen, die es nur geht, für meine Gewerbeanmeldung. Das soll jetzt nicht hier irgendwie die Leute so peinigen oder sowas, aber ich glaube, es macht schon den Standpunkt klar, in dem man sich da so teilweise reinbegibt und irgendwie so den Weg, glaube ich, ganz gut beschreibt, irgendwie, wenn man so relativ früh was starten will, dass man erstmal für du spinnst bezeichnet wird. So, das war, ja.
Bist du denn noch in der Handwerkskammer?
Ich bin noch in der Hand, ich muss ja da drin sein. Also
Also.
sag zumindest mal Steuerberater, wäre der coolste Move, wenn du da drin bleibst. Du kannst dich ja natürlich auch als Künstler, also ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert. Also
Also ich habe mich
man kann,
jetzt, ich
glaube ich.
habe mich jetzt gerade von der Kammer abgemeldet.
Okay, aber dann bist du in der Künstlersozialkasse oder wie ist das denn bei dir jetzt aufgeteilt?
Also der Gang,
Ohne dein
der Gang,
steuerliches
der Gang,
Konstrukt,
der
dein.
Gang erstmal, dass ich auch natürlich dann im selben Zug, die Kammer lässt dich ja nicht raus, wenn du das Gewerbe nicht abgemeldet hast.
Ja,
So,
klar,
Gewerbe wieder
ja.
neu anmelden, dann steht da natürlich im Gewerbe nicht Fotograf drin, ne? Nur wen
Okay.
interessiert jetzt wirklich was im, also deine Kunden sehen ja nicht deinen Gewerbeschein, ob da jetzt Fotodesigner
Ja.
drin steht oder. Aber ich finde halt dieses Geld für die Handwerkskammer, wenn die wenigstens irgendetwas für dich tun würden, da ist ja, also man hat ja, also ich finde in den letzten 5, 6 Jahren, in dem ich das verfolge, da ist ja nichts, also da ist wirklich gar nichts und dann gibt es dann es gibt ja wirklich wesentlich geilere Verbände, die für dich als Fotograf wesentlich mehr tun, zum Beispiel gerade hier bei dir in Berlin ja ganz präsent der BFF. Ja, das stimmt. Hier ein guter Kumpel von mir, der Götz Schleser, der ist da vor kurzem rein und das ist Wahnsinn, was die fahren. Also jetzt nur mal nebenbei, hier im Oktober, musst du mal gucken, da haben die im Triebwerk eine Mega-Ausstellung. Also wenn du da Zeit hast, da glaube ich der 18. oder 19. Oder an beiden Tagen.
Bist du auch da oder was? Treffen wir uns auf ein Bier, oder?
Ich versuch's. Also ich könnte sein, dass ich am 19. aufschlage. Ist noch nicht ganz, ganz safe, aber das ist schon mega, die Location.
10. oder was? Oktober?
Oktober. Ich glaube, der 19. müsste ein Samstag sein und der 18. bin ich komplett hier schon verbucht. Das wird sau schwierig und da ich mich dann nicht in den Zug hocke und dann mit dem Auto, dann fahre ich wahrscheinlich freitagsabends los und fahre samstags aber auch direkt wieder heim. Cool. Ich habe, was dieses ganze Autodidakten angeht, weil das wird ja, also ich finde das ja immer geil. Es sind ja häufig die, wenn man so mal so ein bisschen durchs Internet scrollt oder durch das Hassnetz, findet man ja immer ganz viele Blogbeiträge, dass hier die ganzen Autodidakten einem die Jobs wegnehmen und dass die mit billigen Preisen sich da durch die Gegend tingeln. Und die meisten Hobbyfotografen sind ja nun mal die Autodidakten. Ne? Jetzt war ich generell mal neugierig, wie sich die Zahlen überhaupt zusammensetzen, habe mir mal Statistiken geholt. Also hier 2016, 2017. Und
das ist aber ganz hartnäckig.
Bitte?
Du bist aber ganz hartnäckig.
Es hat mich einfach mal interessiert. Und also 30% von den ganzen Fotografen, die unterwegs sind, die haben eine handwerkliche Lehre. Mhm. 15% waren bei privaten oder staatlichen Fotoschulen. Hast du so 25-26%, die aus dem Hochschulstudium kommen. Und fast 30% sind Autodidakten. Okay. Und wenn du das dann nochmal aufsplittest, womit diese Menschen dann ihr Geld verdienen, sind 64% im Bereich Porträt und 2% im Bereich Akt oder Landschaft.
Okay.
Oder Akt-Landschaft.
Also, kann man so oder so sehen.
Also ich finde das schon krass. Wie auch da das Gefälle geht. Und dann haben sie die Leute dann auch noch gefragt, wie empfindet ihr denn generell eure Auftragslage? Und dafür, dass ja ganz viel gemeckert wird, ging das Ding mit etwas über 32%, dass die Leute sagen, ja, ich finde es gut, und sogar 15%, die sagen, ja, besser könnte es eigentlich gar nicht laufen. Und jetzt muss ich gerade, das habe ich nicht mehr auswendig. Kann man hier auf den schlauen Zettel gucken. Ja, knapp 28%, die sagen, ja, ist okay. Und der Rest, der halt sagt, ja, könnte halt besser laufen. Ne? Also ich finde, das ist ja dann immer noch über die Hälfte der Leute, die sagen, hier, davon kannst du leben, so kann es weitergehen. Ne? Weil egal, wo du hinhörst, alle sagen ja immer so, oh, es wird immer schlimmer. Und
aber ist das nicht grundsätzlich so? Also ich bin ja auch studierter Mensch so und ich habe ein Kommunikationsstudium gemacht oder bin quasi dabei, es gerade abzuschließen. Aber also ist es nicht immer so, dass die Leute, die was zu meckern haben, immer am lautesten sind? Also jetzt mal so grundsätzlich auch auf, also ich will jetzt hier politisch nicht so abschweifen, ne? Aber ist es nicht immer so, dass die Leute, die irgendwie meine Oma würde sagen, im Furzquell sitzen haben, die sind immer am lautesten? So.
Ja, die Frage ist ja nur wer ist es im Endeffekt schuld? Ne? Also dieses gerade die meckern, sind ja die, bei denen es nicht läuft. Nur dahinter stellt sich ja die Frage, warum läuft's denn nicht? Also ich glaube einmal, dass da eine Riesenbaustelle ist, dass die einfach gewisse Phasen verpennt haben.
Das stimmt, gebe ich dir hundertprozentig recht.
Also guck doch mal allein, wie sich das mit dieser ganzen Stockfotografie entwickelt hat. Du hast ja immer mehr Verwendungen im Print und immer mehr dafür online. Wie viele Agenturen zahlen dir nur noch, weiß ich nicht, 20 Cent für eine Verwendung, und die sich brüsten, die zahlen richtig gut, das sind dann auch nur 2 Euro oder so. Und Leute, die dann da immer noch dann da wirklich reinbuttern und stellen Bilder her und wundern sich, warum die Zahlen nicht mehr stimmen. Und ich habe vor ein paar Monaten, kennst du den Thorsten Rother? Nee, der ist aus München. Der hatte auch mal einen Podcast gestartet und der war eigentlich ganz geil gemacht. Und da haben sie sich mal so ein bisschen über die Zukunft der Fotografie unterhalten. Und da hatte er auch so dieses Thema gerade mit den Stockfotos. Und da hat er mit einem Agenturchef gesprochen und der hat dann gesagt, ja, wir gehen immer mehr dazu über, dass wir die Bilder gar nicht mehr von den Berufsfotografen machen, sondern lassen das durch Hobbyfotografen machen. Die sind noch wenigstens dankbar.
Okay.
Ja. Aber auch wenn du, also weiß nicht, ob es die Dinger in Berlin auch gibt, aber hier so unsere Region, bestimmt auch Westerwald, wenn du da mal so durch die Städtchen gehst, da gibt es ja diese ganzen schönen Laufstudios. Da sind ja nicht viele dabei, die irgendwie so in irgendeinem Trend mitschwimmen. Da hast du immer noch dieses graue Hintergrund, eine Lampe steht hinter der Person und hält ein bisschen auf und dann stehen da zwei Softboxen links, rechts und die machen dir dein Gesichtchen halbwegs hell und wahrscheinlich dann immer noch schlecht ausgeleuchtet. Die manche laufen ja immer noch, warum auch immer, aber auch viele, die gehen dann einfach mal irgendwann über die Kippe.
Das hängt aber, glaube ich, auch immer vom Standort so ein bisschen ab. Also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass es nur gut funktioniert, zum Beispiel in ländlichen Regionen. Hier in Berlin siehst du das immer weniger, also relativ selten. Das sind halt so dann diese klassischen Sachen, ey, wir machen mal ein Familienfoto, ey, wir müssen ein Passbild machen, ey, wir müssen ein neues Perso-Bild machen, ey, wir müssen Reisepass und so weiter und so fort. Das sind, glaube ich, dann da die bevorzugten Kunden und irgendwie vielleicht noch so ein bisschen Newborn und so ein bisschen, haben sie vielleicht nochmal eine Hochzeit so 7-mal im Jahr oder so und dann ist es ja auch, also dann läuft der Laden halt auch so, ne? Also man muss halt auch immer sagen, so ein bisschen, wo sind die Ansprüche da? So, wo sind auch qualitativ die Ansprüche da? Wo sind, was hast du für Kunden? Also ich habe zum Beispiel auch ein Studio, aber bei weitem kein Laufkundschaftsstudio. Also von außen ist es, sieht man das nicht, dass es ein Studio ist. Also,
ja, klar.
Also ich will ja auch gar keine Laufkundschaft haben, das kommt noch erschwerend dazu, aber das ist ja so das Thema, ne? Wo will man selbst irgendwie stehen? Und zum Thema, wo wird Fotografie in ein paar Jahren sein, da bin ich der festen Überzeugung, dass wir immer mehr und mehr Endgeräte haben werden, oder immer mehr und mehr Formate haben werden, die nicht mehr das stehende Foto haben wollen, sondern die einfach ein Bewegtbild haben wollen oder viele Medien haben, die ein. Man sieht es ja jetzt schon so, wenn du die mal anguckst in der Werbelandschaft, dass in Deutschland immer mehr und mehr diese reinen Take-Home-Messages, Plakatwände abgebaut werden und dafür immer mehr und mehr elektronische LED-Anzeigentafeln und so weiter. Sofort installiert werden, dann weißt du ganz genau, wo die Reise hinkommt. Mitten auf dem Kuhdamm stehen mittlerweile diese ganzen Wall-Anzeigenmonitore, diese Stand-Up-Monitore etc. pp. Alles Bewegtbild. Und da wird's, ich schätze mal, auch die Zukunft, in die nahe Zukunft wird auch relativ viel, deswegen mache ich persönlich auch im Moment relativ viel in diesem Bereich auch, sind die ganzen Cinema-Craft-Sachen zum Beispiel auch, weil das ist so eine schöne Mischung aus Bild und Video. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass sowas in Zukunft einfach mehr und mehr, weil du siehst das ja auch selbst, Print stirbt aus, ne? Also wer kauft heutzutage noch eine Zeitung, wer kauft heutzutage noch ein Magazin? Meine Tante ist Anzeigenleiterin bei Krone und Jahr, die sagt, hat sich natürlich schon auch in den letzten, das kannst du monatlich anschauen, wie sich da die Zahlen verändern, ne? Also einfach auch, weil diese Entwicklung einfach auch stattfindet und ich bin definitiv der Überzeugung, dass unser Handwerk immer noch gebraucht wird. Da bin ich der ganz festen Überzeugung, dass das statische Bild auch immer noch gefragt werden wird. Es wird sich nur, glaube ich, auch um ein paar Nuancen ändern und es wird vielleicht nicht mehr in so großen Mengen gefordert werden, wie es jetzt der Fall ist, weil ich glaube halt auch einfach zum Beispiel diese ganze Reportagesache, die man ja so macht, die ich auch relativ viel für viele Sportvereine mache. Ich betreue auch teilweise die Hertha und die Füchse Berlin und so weiter und so fort. Das ist einmal erste Bundesliga Handball, erste Bundesliga Fußball. also ich kann mir halt vorstellen, dass halt später natürlich noch in Instagram das ein oder andere Foto gepostet wird, aber ich kann mir viel, viel mehr vorstellen, dass in 5, 6 Jahren es zu jedem Bundesligaspiel ein Highlight-Teaser gibt, der nicht von Sky geschnitten worden ist, sondern der irgendwie so 2 Minuten lang ist und an 2 Tagen gepostet wird, und es wird immer mehr und mehr Bild, also Bewegtbild kommen, glaube ich, das ist der Gang der Zeit. Einfach auch aufgrund der Anzeigengeräte. Also das ist so, glaube ich, meine Prognose. Und da kann man sich für rüsten, meiner Meinung nach. Da kann man mit dem Gang der Zeit gehen, da kann man viel mitmachen. Irgendwie natürlich auch immer schauen, inwieweit man das tun will und ob das überhaupt einem so auch ein bisschen Spaß macht. Ich glaube aber auch zum Beispiel, habe ich ja eben auch schon gesagt, dass dieses Grundding nie aussterben wird. Ich glaube zum Beispiel, dass Porträts immer noch sehr gefragt werden, auch in 15, 20, 30 Jahren. Es gibt kein Medium, meiner Meinung nach, es gibt natürlich ein Medium, aber ich kann natürlich nicht alles abwägen, aber meiner Meinung nach wird es kein Medium geben, was ein geiles Porträt irgendwie ersetzen kann. Also das wird.
Ich glaube, da wird so eine, wie soll ich sagen, wenn man sich das bildlich vorstellt, du hast da eine Schlucht zwischen zwei Ebenen. Und ich glaube, jetzt in den nächsten Jahren wird erstmal dieser Wert des Porträts wird eventuell sogar sinken, weil wenn du dir jetzt diese ganzen Handywerbungen anguckst und wie, was sie dir versprechen, was sie da für geile Porträts mitmacht etc. Der Otto-Normalkunde sagt ja, warum nehmen sie denn so viel Kohle, wenn ich mit meinem Handy schon so geile Bilder machen kann. Ich glaube aber, wenn sowas irgendwann mal ins Bodenlose sinkt, dass aber auch dann irgendwann dieses allgemeine Qualitätsempfinden dann auch wieder zurückkehrt. Sicherlich, du wirst immer die und die Kunden haben, die sagen, ich habe einfach Bock auf was Geiles und ist völlig außer Frage, dass ich mir jemanden hole, der es nicht liefert, sondern die gutes Geld haben wollen, aber dafür mir auch eine 1A-Ware dann servieren und wirklich ein Porträt, womit die auch jahrelang zufrieden sind. Und ich glaube, das wird dann wieder irgendwann mal mehr dahin laufen, weil die Leute sich bewusst werden, nee, Technik hin oder her kann zwar vieles gut machen, aber einen guten Fotografen dahinter wird es nicht ersetzen können. Also ich kann mir keine Algorithmik vorstellen, die irgendwie sagt, okay, jetzt stell die Person mal da und dahin und hinter einen Plan, Hintergrund und. Also so eine Komplettautomatik, weiß ich nicht.
Ja, klar, total. Aber haben wir nicht die Entwicklung jetzt schon? Also wenn ich mir jetzt die heutige Fotografenlandschaft anschaue, ich finde das ja auch alles total gerechtfertigt und auch total cool. Also wir haben ja viele Leute, die gar nicht mehr so auf der handwerklichen Ebene arbeiten, die ja trotzdem geilen Shit machen. Also wenn du dir zum Beispiel anguckst, André Josselin zum Beispiel, der ja jemand ist, der ja also eigentlich nur mit natürlichem Licht arbeitet, der nur irgendwie unterwegs ist und nicht im Studio ist, da geht natürlich die Entwicklung dahin, dass du quasi auch nur noch deine 5D Mark IV nehmen kannst, irgendwie einen 35er 1.4D drauf machst und irgendwie in die Wüste losziehst. Und dann kannst du trotzdem geile Shots machen. Dann brauchst du noch ein MacBook, dann brauchst du vielleicht noch eine Speicherkarte und noch einen SD-Kartenreader, so. Und dann kriegst du das auch noch hin. Ja. Also nicht, dass das jetzt scheiße ist, aber das ist halt, also ich finde das auch super gut. Nicht, dass das jetzt als Hate hier rüberkommt, aber das ist natürlich auf einer anderen Ebene, als wenn du handwerklich unterwegs bist. Und ich glaube auch, dass da immer mehr und mehr die Nachfrage nach guten Leuten wachsen wird. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du geile Freisteller schießen musst, das hört sich jetzt mega plausibel und einfach und easy an. Aber ich glaube einfach, dass es in ein paar Jahren nicht mehr so viele Leute geben wird, die das noch beherrschen werden oder irgendwelche geilen Porträts machen können, die angeblitzt werden sein müssen, die in so einem klassischen Magazin-Look einfach auch sein müssen.
Ja.
weiß ich nicht, ob es das in vielen, ob es das noch in 2-3 Jahren geben wird. Also ich finde das ja alles cool, die Entwicklung geht ja hin. Das hat ja auch viel Instagram mit zu verantworten und irgendwie auch diese ganze Thematik, ich muss irgendwas dokumentieren und muss irgendwie auch nah und dicht dran sein. Mhm. Ich mache das genauso wie André Josselin. Wenn ich die hatte, da habe ich auch nichts anderes, außer das Setup, was ich gerade eben genannt habe, ja. Bin ich da unterwegs so, ne? Aber trotzdem ist es ja so, dass ich ja trotzdem auch noch zu einem großen Teil auch noch diesen handwerklichen Part mache, wo ich mit Phase One und Puncolor Lichtanlage irgendwo im Studio oder irgendwo anders stehe oder keine Ahnung wo stehe. Das ist ja auch noch, würde ich mal sagen, zu 50% mein Aufgabenbereich. Ne? Ja. Also deswegen. Da sieht man, glaube ich, meiner Meinung nach schon die deutliche Entwicklung dahin und die deutliche Entwicklung immer mehr zum Einfachmachen der Fotografie, was ja meiner Meinung nach nicht schlecht ist. Ich finde es ja gut, wenn viele neue Leute den Inhalt da auch machen und so. Ich meine ja genauso wie André Josselin und aber ich finde es halt immer noch mal ganz geil, wenn man sagt, okay, du beherrschst nicht nur den Reportageteil und nicht nur den menschlichen Teil, sondern vielleicht auch noch das Handwerksding so außenrum.
Da gibt's ja einige. Guck mal, da gibt's ja hier den, wie heißt er, den Dennis Weißmandeln, der läuft da ja auch nur mit seinem 35 mm rum. Und ich finde das, ich finde das ja insoweit alles in Ordnung. Die bedienen halt ihre Masse und verdienen damit ihr Geld.
Das ist ja auch gut. So,
wir könnten genauso loslegen mit dem gleichen Set und machen denselben Stil. Aber ich persönlich würde mich da auf Dauer einfach unwohl fühlen, solange jeder das machen kann.
Ja, wobei, also ich finde das ja, ist ja auch so ein Ding, wo willst du persönlich selbst hin, ne? Und was hast du so für Vorstellungen von dem, was du tun willst und was macht dich glücklich so?
Ja, genau.
Ich würde es halt auf Dauer irgendwie. Also ich finde das schon geil, ich mach's ja auch. Also ich will jetzt nochmal sagen, dass ich da ja absolut nicht gehatet habe
gegen die Kollegen. Nee. Aber
ich mach das ja, ich bin ja auch quasi ein Mittäter in meinem Reportageteil, der ja auch 50% ausfüllt von dem, was ich tue. Mhm. Aber trotzdem ist es ja so, dass ich ja halt auch das auch geil finde, mich lange mit einem Setup zu beschäftigen, das vorher zu planen. Ich finde große Produktion total geil mit 1000 Leuten am Set. Das macht mir total viel Spaß. Ich finde es immer wieder geil, wenn du irgendwie aufwendige Setups konstruierst, wenn du eine aufwendige Retusche später hinterher hast. Wenn du dann das Endprojekt siehst oder das Endprodukt siehst, ist das schon ziemlich cool. Mhm. Und es macht mir auch dann viel Spaß, dass ist aber auch, glaube ich, auch so ein Ding wie bei allem, wenn du was arbeitest, so machst du das zu 50, also kannst du das zu 100% machen und wird es dann nicht irgendwann langweilig? Also ich bin der Meinung, dass ich beide Komponenten brauche, den Reportageteil und den handwerklichen Teil, um das jetzt mal so platt auszudrücken, dass ich quasi in meinem Schaffenwesen glücklich werde. Ich glaube auch, dass du heutzutage auch beides brauchst, ganz abgesehen davon. Mhm. Und mich macht das so glücklich in meinem Schaffenswesen, wenn ich auch nur mal mit einem Objektiv rausgehen kann und nicht mit einem ganzen Sprinter voll beladen irgendwo hinfahren muss. Nee. Also das ist auch cool. Also beides ist.
Also ich habe ja gerade bei sowas, also ich habe ja manchmal dann so einen richtigen Hass dann auf diesen ganzen Kamerascheißdreck und so und dann schmeiße ich das in die Ecke und dann nehme ich hier so eine Fuji Instax oder ich habe hier eine alte Mamiya 645 rumstehen und dann, ich will nicht sagen entschleunigen, das ist das falsche Wort, aber es ist dann einfach wieder ein ganz anderes Fotografieren und das brauche ich dann wiederum zwischendurch, um wieder Bock auf die anderen Sachen zu haben. Also ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwas anderes zu fotografieren als Menschen. Ich finde das furchtbar spannend, nicht nur aus dem fotografischen Aspekt, sondern auch wegen dem Menschen. Also jeden Menschen, den ich vor der Kamera habe, bin ich vorher, also ich versuche mich ja schon vorher dann mit der Person auseinanderzusetzen, dass ich weiß, was zeichnet den aus, was ist das für ein Typ Mensch, was weiß man über den, wie willst du den nachher vor der Kamera haben, was willst du vielleicht einfangen, und dann halt, was passiert, wenn der Mensch durch die Tür kommt? Wie versteht man sich? Kann man den in seiner Situation abholen? Ist man auf einer Wellenlänge? Das sind so Sachen, selbst wenn es nicht so gut läuft, sind das so Sachen, auf die ich total Bock habe, weil ich immer noch für mich den eigenen Anspruch habe. Und selbst wenn das nur ein Termin ist, der 5 Minuten geht, der soll rausgehen und soll auch denken, ach ja, das war ja cool.
Total,
ja,
total.
Also du hast ja viele, die irgendwo dann, ich sag mal, das Foto ein Pflichttermin ist und die kommen dann gehetzt rein und wollen jetzt nur schnell das Ding machen, oder du hast ja dein Set aufgebaut und der kommt halt schnell dazu und hat eigentlich gar keinen Bock da drauf. Und wenn der dann am Ende doch geht und sagt, ja, das hat sich ja gelohnt, beziehungsweise wenn du den nochmal fotografierst und der erinnert sich in positiver Weise noch an dich, das sind so Sachen, da fahre ich mega drauf ab. Und das kann halt kein Baum. Wenn du da mit deiner Kanne Tee und machst da ein Bild vom Baum, das sind so, also so ein Bild hat natürlich auch seine Emotionen. Also liebe Landschaftsfotografen, das will ich gar nicht sagen, also wenn da hier jemand zuhört, aber mir persönlich, also der bewegte Mensch, das ist das Allerliebste, ne?
Das stimmt, ja. Also das ist ja auch so das, was uns auch so ein bisschen vereint, glaube ich. Ich finde es dann noch spannender, wenn ich dann zum Beispiel in so Welten eintauche, wo die so ein bisschen, elitär ist jetzt der falsche Ausdruck, aber ich finde es halt zum Beispiel schon krass, wenn du zum Beispiel jetzt guckst, zum Beispiel, ich mache relativ viel Handballsachen, so mittlerweile, Handballsport, Fußball, also generell Sportwerbung, relativ viel.
Ja.
So. Und das ist schon ganz cool, dann lernt man halt auch einfach nochmal ganz andere Sichtweisen, Denkweisen, man lernt ganz andere Leute kennen, generell aber auch zum Beispiel auch, wenn ich zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, auch jetzt dann zum Beispiel auch so einfache Sachen, oder was heißt einfache Sachen, aber wenn du dann irgendwie mit einem Fabian Hambüchen mittags in Köln überlegst so oder darüber redest so, wie könnte seine Entwicklung aussehen und was denkst du, passt zu ihm? Also er hat ja seinen Sport aufgehört und wir haben ganz, ganz lange, oder mit seinem Sport, mit seiner Profisportkarriere aufgehört und wir haben ganz, ganz lange darüber geredet, wie denn seine Zukunft aussehen kann. Er studiert jetzt noch gerade Lehramt fertig, aber da ist natürlich auch ganz viel so, das ist natürlich mega geil, mit so jemandem solche Gespräche zu führen und das ehrt mich natürlich dann auch total, da irgendwie auch einhaken zu dürfen und vielleicht auch irgendwie was dazu sagen zu dürfen. Und das macht es für mich auch so ein bisschen aus, dass ich einfach auch so diese Sache auch nochmal so irgendwie erleben kann und darf, weil das für mich irgendwie auch dann nochmal so ein bisschen was Besonderes ist und mir dieses ganze Ding irgendwie auch dann auch Spaß macht. Also nicht nur das reine Fotografieren und nicht das Darstellen des Menschen an sich, wo natürlich auch immer der Charakter irgendwie zur Geltung kommen sollte, sondern natürlich auch irgendwie so das Ganze drumherum irgendwie auch zu erfahren und mit jemandem darüber zu reden. Also es macht mega Bock, mir besonders.
Ja.
Also das ist so voll mein Ding.
Genau. Das, wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, so als Autodidakt, hat das Ganze Vorteile oder fällt dir ein gravierender Nachteil
total ein? Mir fallen jetzt nur Vorteile ein. Also erstens mal finde ich es halt immer wieder geil, dass ich mich an, also ich hatte keinen Lehrvater. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund hier in Berlin, der ist Stilllife-Fotograf, der hat eine Ausbildung gemacht, der hat einen Lehrvater gehabt und von diesen Strukturen kann er immer nur ganz, ganz schwierig abweichen.
Ja.
Und das fällt ihm unglaublich schwierig, da aus diesem klassischen Ding einfach mal rauszurutschen. Das hatte ich alles nicht gehabt. Ich habe immer schon mein Ding so gemacht. Ich habe irgendwie immer das gemacht, wo ich Bock drauf habe und irgendwie so gedacht oder so gemacht, wie ich gedacht habe, dass es richtig ist. Und das ist natürlich, was heißt ein Vorteil, aber das ist halt einfach so. So, das ist, glaube ich, ganz gut.
Also ich glaube, wir gehen da auch wesentlich freier mit den Sachen um. Also wenn man Trends erkennt, dass man da wesentlich weniger Angst davor hat, vielleicht dann auch mal mitzuschwimmen und zu sagen, mal gucken. Also wenn da wirklich ein Trend ist, wo man denkt, ja, da muss man jetzt, wie du eben sagst hier, das Bewegtbild immer weiterkommt. Guck dir die ganzen, ich sag mal, Handwerksfotografen an, die das verpennen die total. Also
Ja, also ich lasse mich halt auch, ich bin ja auch, also wenn ich jetzt ehrlich bin, ich meine, ich bin 22, ich bin Digital Native, also ich bin mit dem Handy in meiner Hosentasche groß geworden, also natürlich nicht konstant, ich bin nicht mit Smartphone in die Schule gegangen, so, aber ich habe es irgendwann bekommen, wie ich dann so, keine Ahnung, wie alt war ich denn da, 10, 11, 12, da gab es das erste iPhone oder so. Aber man muss ja auch ganz ehrlich dazu sagen, also ich bin auch schon ein bisschen Instagram-süchtig. Und ich lasse mich da natürlich auch super gerne einfach auch inspirieren. Und wenn ich sehe, so gerade, ohne den Namen jetzt mal droppen zu wollen, aber es gibt da so einen Kollegen, der macht da relativ viel neuen Shit. Also das ist natürlich auch dann schon immer ein bisschen, was heißt, das inspiriert mich dann natürlich schon. Und ich gucke da auch immer so ein bisschen, was macht der? Ich gucke auch viele Brands an, also Marken,
ja,
die irgendwie auch so Vorreiter sind, was die Sachen angeht. Aber auch durch meine Arbeit ja natürlich auch. Also ich habe ja mittlerweile auch die Aufgabe bei verschiedenen Kunden, ob das jetzt große Unternehmen sind, ob das jetzt Mittelständler sind, ob das Aktiengesellschaften sind, wie auch immer, dass ich ja auch teilweise der Ratschlaggeber bin, so, was können wir machen, was können wir anders machen wie die anderen, wo können wir hin mit Social Media, was können wir da Cooles starten, und dann bin ich ja, egal wer das jetzt ist, ob das, ich kann die Namen leider jetzt nicht droppen, ja, aber dann bin ich ja der ausschlaggebende Punkt, der dann sagt, ey, lass mal auf dem Festival, wenn ihr da was macht, wenn ihr da eh schon Promo macht für, keine Ahnung, einen sechsstelligen Betrag, dann lass uns doch dafür auch mal ein Cinema Craft machen. Was spricht denn dagegen? So. Und das Geile ist ja dann, dass die Firmen dann auch echt geile Produkte haben und geile Module haben oder auch die Leute total geile, also wenn du zum Beispiel einen Profisportler betreust, so, das ist ja eins der dankbarsten Motive ever, so, also es gibt für mich nichts besser, also außer vielleicht noch, also wenn ich zum Beispiel einen Politiker fotografiere, jetzt mal so ganz dumm gesagt, ohne dass ich mich da jetzt positionieren will, aber da kann ich ja relativ wenig sehen, was der so macht, also der redet vielleicht mal vor irgendwelchen Menschen, dann guckt er in seinen Akten irgendwie am Schreibtisch rum und dann fährt er zum nächsten Termin und dann macht er da Shake Hands und hier Shake Hands, aber wenn ich doch Profisportler bin, dann habe ich doch, ist doch die Creme de la, ich kann doch so viel zeigen und so viel darstellen und so viel machen und tun. Und gerade da ist es immer wieder schön, wenn ich selbst dann auch ab und zu mal so ein bisschen um Rat gefragt werde und gefragt wird, so, was können wir denn jetzt besser machen, was können wir denn jetzt anders machen, was ist denn cool jetzt genau dafür? Und das ehrt mich dann natürlich auch immer sehr, wenn ich da auch den neuen Entwicklungsschritt auch bei den Kunden auch einleiten kann und nicht nur selbst bei mir, sondern wenn ich den Kunden quasi irgendwie an die Hand nehmen kann und sagen kann, ey du, lass da mal jetzt nochmal gerade eine Brücke drüber gehen und lass uns das mal zusammen probieren, und wenn es scheiße ist, dann können wir es immer noch irgendwie wieder begraben oder so, das ist ja, ich bin ja auch so ein Typ, einfach mal machen und irgendwie jetzt nicht so tausendmal drüber überlegen, sondern einfach mal starten, das ist schon immer mal ganz gut und nicht so viel nachdenken.
Ja, ich glaube, das, was du sagst, das kannst du aber auch nochmal genau auf die Fotografie runterbrechen. Du hast ja oft Kunden, die wahrscheinlich in einem kleinen Team alleine oder was auch immer in einem stinkigen Konferenzraum gesessen haben und haben sich überlegt, bevor jetzt der Fotograf kommt, das und das und das wollen wir haben. Und das soll zum Leidwesen des Fotografen, es soll so und so und so aussehen. Du kommst dahin oder du hast im Vorfeld schon irgendein Moodboard bekommen und dann denkst du dir, Alter, nee, nicht im Ernst.
Ja?
Und dann kannst du mit denen noch diskutieren und kannst sagen, hier, pass mal auf, ich habe einen Vorschlag, lass uns das anders machen. Und manche sind dankbar, lassen sich drauf ein, manche sagen, nee, wir bleiben jetzt auf der Art. Also da gehe ich dann schon gerne hin und versuche dann trotzdem, meine Bilder noch zu machen und knall die dann trotzdem nachher mit in die Präsentation, sag, pass mal auf, das da, jetzt haben wir gesehen, wie ihr das haben wolltet, und ich hab dann die Bilder genau mit dem Herzblut gemacht, wie ich meine mache, ja, und dann sag ich, pass mal auf, wir hatten doch mal über einen Gegenvorschlag geredet, wir haben die Bilder schon hier, jetzt guckt mal rein. Und manche sind dann doch so begrenzt in dem Denken, dass die nichts anderes zulassen. Und wenn sie dann sehen, was man eigentlich meinte und wie, ne, dann nehmen sie dann doch oft die Bilder, die eigentlich geiler sind, ne?
Ja, wobei, also ich glaube, da unterscheiden sich unsere beiden Arbeitsfelder nochmal sehr. Also ich sehe mich ja auch mehr als Dienstleister als als Künstler,
ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich arbeite ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dafür kenne ich dein Business und dein Schaffen, glaube ich, auch zu wenig. Ich arbeite ja aber auch relativ häufig einfach Agenturen zu.
Ja.
Also jetzt keiner Bildagentur, mhm. aber ich arbeite Werbeagenturen häufig zu und mache, also ich würde mal sagen, so 50% Agentur, 50% direkt zum Kunden. Und ich habe natürlich da einfach auch die Sache, eine Agentur kann ich mich auch einbringen, kann ich mich gerade vor allen Dingen mit meiner Zielgruppe und mit meinem Alter noch so ein bisschen einbringen. Aber ich finde das, was die deutschen Agenturen heutzutage basteln, da muss ich ganz ehrlich sein, finde ich auch ziemlich cool. Also es gibt natürlich immer wieder ein paar so Sachen, wo ich dann natürlich sage, naja, ist schwierig, aber häufig ist das schon alles ganz cool, was da als Moodboard oder als Idee schon mal vorweg rübergeschickt wird.
Bei den geilen Agenturen stimmt das auf jeden Fall. Also das hast du auch richtig eingeworfen. Also ich arbeite ja gar nicht für Agenturen. Bei mir ist es ja direkt der Kunde. Und ja, da finde ich zumindest genau so diese Strukturen vor, wie ich es gerade gesagt habe. Bei den Agenturen, da musst du ja häufig nichts mehr zu sagen. Ich habe ein, zwei Mal was für eine Agentur gemacht, aber ansonsten schwimme ich da echt immer direkt oder versuche meine Aufträge direkt beim Kunden zu kriegen. Ich gehe ja sogar hin und ich habe mir Mappen angelegt, wenn ich irgendwo scheiß Werbung sehe, wo scheiß Bilder drin sind. Ich rufe die ja an.
Ja,
okay. Und versuch mich mit entweder mit dem Chef, bei den kleinen mittelständischen Unternehmen geht das, aber wenn es andere Unternehmen sind, dann hast du ja Leute aus dem Verkauf oder ähnliches, die dann dein Ansprechpartner sind, dann versuch ich mit denen drüber zu reden. Ohne jetzt den harten Verkauf auszuführen. Es gibt immer so einen Punkt, wo du die Leute auf so einer emotionalen Ebene bekommst, wenn sie gerade dafür offen sind. Und also auf dem Weg habe ich mir auch schon den ein oder anderen Euro reingeholt und da bin ich dann wie ein Terrier, ne? Das haben wir jetzt hier in Koblenz, ist nächstes Jahr Stadtratswahl und ich habe mir echt gesagt, also ich werde irgendeine Partei kriege ich für 2019, weil ich keinen Bock habe, hier durch die Straßen zu laufen und da hängen dieselben Fressen in demselben Scheißlicht. Da muss irgendwas Geiles her. Jetzt habe ich von einer Partei mitbekommen, wo ich eigentlich auch am Buhlen war, dass sie da jetzt jemanden haben und naja, ich will jetzt nicht sagen, zu welchen Konditionen. Und jetzt bin ich angefixt. Jetzt habe ich mich dabei bei diversen ins Rennen gebracht und ich hoffe, das gibt dann vor Mai, wenn die Plakate hängen, gibt das so ein richtig schönes Battle.
Ich bin gespannt. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen.
Ach ja.
Was ich aber sagen wollte, nochmal ergänzend quasi zu meiner Sache, dass also ich bin aber dann mittlerweile auch, und ich glaube, das ist auch ganz gut, bin ich da angekommen, oder das bin ich eigentlich schon ein bisschen länger da angekommen, dass ich auch sage, okay, gut, wenn ich ein mittelständisches Unternehmen nicht nur als Fotograf bucht, sondern auch als gegebenenfalls auch Unternehmensberater, was man dann ja auch so ein bisschen ist, dann denke ich mir halt auch immer so, gut, ich kann jetzt hier beraten und wenn jemand beratungsresistent ist, dann setze ich das auch so um, wie die das haben möchten, wie die das wollen. Und dann ist das halt so.
Ja.
Also dann ist der Tropf halt, also weißt du, da muss man dann halt auch einfach abhaken, da darf man sich dann nicht als Künstler sehen und die Bilder braucht man ja auch selbst nicht zu zeigen, also Das ist ja auch so ein Ding. Zum Beispiel ich auf Instagram, ich zeige vielleicht auf Instagram vielleicht 2% von dem, was ich tue.
Mhm.
Generell. Und den Rest zeige ich nicht.
Ja.
Also das ist einfach so. Und da muss man, glaube ich, dann auch einfach ein bisschen so den Strich ziehen. Okay, das ist halt Auftragsarbeit, das ist Dienstleistung. Und dann hat man aber vielleicht auch so seine Projekte, und die habe ich auch und die habe ich relativ viele von, wo man vielleicht jemanden sozial unterstützt, irgendein Projekt, wo man vielleicht selbst was für seine Portfolioerweiterung tut und so weiter und so fort. Und die kann man dann von mir aus auch gerne zeigen, da kann man sich ja auch dann total verwirklichen, weil die Leute lieben das ja dann, wenn du dich einbringst und wenn du irgendwie das supportest. Aber ich bin definitiv raus, dass ich kann gerne einen Vorschlag, ich sage das auch ehrlich, offen und ehrlich, das finde ich jetzt nicht so gut.
Ja.
Ich finde das Motiv, ich sage dann auch, das sage ich auch dann mehrmals, das sage ich auch beim Schießen immer dann, sage ich, okay, dieses Motiv finde ich jetzt nicht gut und ich würde es anders machen, ich würde es so und so machen und wenn dann jemand sagt, okay, nee, wir machen jetzt weiter so, dann ist das auch okay für mich, dann mache ich das weiter, dann führe ich das so aus und dann ist das für mich auch okay, dann ist das so und dann kann ich aber hinterher immer genau sagen, okay, ey, ihr wolltet das so und
ganz genau.
Genau so haben wir es gemacht und dann kann das noch jemand anderes bestätigen außenrum und dann gibt es da auch nie Diskussionen, weil genauso wurde es dann gemacht. Aber das kommt bislang, also so ein Fall, dass sich da jemand nachträglich nochmal beschwert hat, gab es bislang noch nie. Also da muss ich auch glücklich sein, dass das bislang noch nicht so der Fall gewesen ist. Und das ist dann auch gut, weil einfach dann die Leute dann auch irgendwie so den Geschmack oder irgendwie ihre persönlichen Vorstellungen einfach anders haben wie deine. So, das ist ja auch völlig legitim. Also Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich und das ist ja dann auch voll okay. Also wenn ich das dann so umsetze und die Leute das geil finden, was ich gemacht habe, dann ist auch alles gut. Wenn ich das persönlich nicht geil finde, dann kann ich damit halt auch gut leben. Also ich muss nicht abends irgendwie mir die Auftragsarbeit aus XY an die Decke hängen und irgendwie drauf gucken können und sagen können, jetzt kann ich gut einschlafen.
Nee, das habe ich auch nicht. Also wenn die Leute das so wollen, dann ist das so. Ich versuche halt nur trotzdem hinzuwirken, aber du sagst ja eben selber, aber wenn es nicht geht, geht's nicht. Das ist so.
Das stimmt.
Also letztendlich soll ja nachher nur die Rechnung bezahlt werden. Und ja, mehr ist es ja nicht. Also wenn ich mich nur nach meinem, ich sag mal, nach meinem künstlerischen Glück sehne, dann sieht es auf dem Konto weniger schön aus.
Ja, weniger glücklich dann.
Ja.
Nee, also, aber da muss man, glaube ich, auch nochmal differenzieren so ein bisschen, weil jetzt klingen wir, glaube ich, so ein bisschen wie so irgendwie so leicht depressive Fotografen.
Ach nein, gar nicht.
Ich finde trotzdem, weil du gerade das so mit Glück irgendwie in Verbindung gebracht hast, ich bin trotzdem glücklich bei dem, was ich tue und mir macht es unglaublich viel Spaß, was ich tue.
Ja.
Ist es nur so, dass ich manchmal das Endprodukt einfach nicht so feiere.
Ja,
und, genau. Das hängt aber nicht von dem Bild manchmal ab, sondern es hängt auch von ganz vielen anderen Sachen ab, von der Typo, von keine Ahnung, den Sachen drauf und also das ist ja, sind ja so ein paar Komponenten. Also ich feiere das in der Umsetzung, ich feiere das daran zu arbeiten, ich feiere es mit den Leuten da ein Konzept auszuarbeiten, ich feiere den Kunden, also das ist alles cool, nur ich muss es halt für mich persönlich, um mein berufliches Glück irgendwie zu definieren, nicht in 2 Meter mal 1 Meter in meinem Studio hängen, sondern da hänge ich dann irgendwas hin, was ich, keine Ahnung, da hänge ich irgendwie ein geiles Porträt von irgendeinem Celebrity hin oder so, weißt du, so, also das kann auch eine Auftragsarbeit gewesen sein und da gibt es auch solche und solche Auftragsarbeiten, aber ich bin auf so einem Level angelangt, eigentlich, dass mir, ich würde mal sagen, 99% definitiv total viel Spaß machen.
Ja.
Also, und ja, das ist, ist, glaube ich, ein ganz guter Schnitt.
Mit Sicherheit auch ein Grund, warum du keine Rückläufe hast, ne?
Rückläufe im Sinne von,
also, was meinst du? Weil du eben sagtest, dass du selten hinterher irgendein negatives Feedback bekommst. Oder ähnliches.
Genau, ne? Also ich weiß nicht, genau, ja, also, ja.
Ja. Ja, Wahnsinn. Boah, jetzt sind wir schon fast eine Stunde dran, ne? Wo siehst du dich denn in 5 Jahren?
Oh.
Kalt erwischt.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich sehe mich ja generell mehr auch als Unternehmer als Fotograf, also so eine Hälfte irgendwie davon. Ich habe jetzt noch ein paar andere Projekte auch am Start und also die auch schon was mit Fotografie zu tun haben, aber...
Oh, gibt es bald ein Hörbuch?
Nee. Warum? Machst du eins? Du machst eins, ne? Habe ich gesehen eben gerade auf Facebook, wie ich dich
gestartet. Aber das gebe ich so raus und ich will auch keine E-Mail-Adressen dafür.
Okay. Gut. Keine Ahnung, ich würde mich freuen, in 5 Jahren international unterwegs gewesen zu sein. Mhm. Also ich hoffe einfach, dass irgendwann, bislang ist so alles ein bisschen auf die Grenze von Europa irgendwie so begrenzt. Ja. Und das Weiteste, wo ich war, war Island so, was ja auch cool ist. Aber ich hoffe einfach, dass in 3, 4, 5, 6 Jahren einfach der internationale Knoten geplatzt ist, dass man sagt, okay, weil da bin ich ja, das muss man ja auch dann nochmal so sehen, da bin ich ja auch in irgendwie so einer Zeit, wo man sagt, okay, was ist dann auch persönlich bei einem los, ne? Mhm. Also da muss man ja auch irgendwie mal hindenken, jetzt bin ich 22, hoffe, dass der Knoten relativ schnell platzt und ich bin halt auch so ein Typ, ich mag Reisen unglaublich gerne, bin total gerne auch unterwegs und ich hoffe, dass das funktioniert. Ich hoffe, dass hier in meinem Studio in 5 Jahren auch einfach mal ein paar mehr Leute sitzen als 2 manchmal. Mhm. Also ich hoffe, dass das einfach auch das bisschen irgendwie sich entwickelt und dass ich vielleicht auch einfach viele Sachen auch abgeben kann. Also das ist so ein bisschen die Frage, wo man dann auch dann dahin will. Das hängt auch ein bisschen dann von der Entwicklung ab. Mhm. Aber ich hoffe einfach, dass ich persönlich so ein bisschen, was heißt entlastet werde, aber ich hoffe einfach, dass ich dann zu 100, also statt zu 99% zu 100% machen kann, das, was ich will, so. Das mache ich ja so schon relativ offen und ehrlich und häufig, aber ich hoffe einfach, dass das noch ein bisschen weiter wächst und ja, ansonsten hoffe ich, dass mir gesundheitlich auch einfach noch gut geht. Das ist ja auch immer so eine Frage, dass das alles gut ist und weiterhin glücklich bin mit dem, was ich tue und ja, schauen wir mal, ja, wo die Reise hingeht. Ist ja im Moment, also ich weiß nicht, wie es dir ging. Wie alt bist du jetzt eigentlich, Manu? Das hast du eben ein bisschen verschwiegen mit deiner Aussage.
37.
Du bist jetzt 37. Ja. Aber in den 20ern, ne? So, also sagt mir zumindest jeder, der älter ist als ich, da passiert doch noch relativ viel, oder? Also
doch, ja. Also,
doch, ja.
Wobei ich sagen muss, jetzt, du brauchst halt, und ich glaube, dass das ging dir, selbst wenn du früher angefangen hast, ging das nicht anders, du brauchst eine Ecke, um allein schon mal richtig wesensfest zu werden. Wenn, ja, auch argumentativ und wenn einfach, wenn es Kunden gibt, wo es Diskussionsbedarf gibt, man fängt ja so ein bisschen an und rödelt gerne mal dann so ein bisschen rum und ja, nee, natürlich, machen wir so. Ja, heute wird man ja schon viel gestandener einfach mal sagen, so, aber gucken Sie mal, ja, so und so und so, ja. Also ich wäre gern noch mal so alt wie du, aber ich finde, ja, trotzdem das Alter jetzt, auch wenn, also mir aktuell auch gerade die Knochen wehtun, finde ich aber trotzdem ziemlich geil, weil ja, man hat einfach eine gewisse Reife erreicht. Also das kann man nicht abstreiten. Also es gibt mit Sicherheit auch jüngere Menschen, die genauso reif sind. So richtig reif will ich auch gar nicht werden. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, da ist trotzdem immer noch Luft nach oben. Und ich glaube, immer wenn man wieder zurückreflektiert, irgendwas lernst du ja immer dabei.
Ja, klar, also es ist ja, man lernt im Leben ja nie aus.
Also in den 20ern, als ich so alt war wie du, habe ich geheiratet. Mit 27 bin ich Papa geworden, das erste Mal. Und also da geht ganz viel.
Okay, das macht mir jetzt ein bisschen Angst, aber ist okay. wo siehst du dich denn in 5 Jahren?
Also mal Gott sei Dank hoffentlich nicht unter einer Brücke. Fand das gerade total geil, weil du sagtest, ne, und dass ein paar mehr Leute im Studio sitzen und. Bei mir ist das so, ich fühle mich, also ich bin es nicht, aber ich fühle mich manchmal so wie der Eigenbrötler. Ich habe zum Beispiel auch ganz, ganz oft Schwierigkeiten mit Assistenten zu arbeiten.
Okay. Das habe ich gar nicht.
Also
ich kann mit jedem zusammenarbeiten, gefühlt. Man sagt.
Ja, aber nur, ich habe bisher oft das Pech gehabt, dass dann die Leute mit den einfachsten Anweisungen nicht klarkamen. Du warst aber in dem Moment trotzdem darauf angewiesen, du hättest sie nicht einfach rausschmeißen können. Ja, also das, wenn derjenige an der Blitzlampe steht und du, die können mit Kippen neigen, ja, nichts anfangen. Und das muss schnell gehen. dann bist du schneller selbst zur Lampe gelaufen, weißt du?
Das stimmt.
Da gewöhnst du dir Arbeitsweisen an, dass du dann doch so ein bisschen mehr, natürlich gibt es Sachen, wo du einfach dann Leute brauchst, das ist klar. Aber ich mache ganz, ganz viel alleine. Und das ist so manchmal so mein Ding, wo ich hoffe, dass ich offener werde oder dann offener bin in 5 Jahren, dass ich auch viele Sachen mehr so im Team mache, dass es vielleicht Leute gibt, die sagen, die sich damit identifizieren können und die Bock haben mitzumachen und oder die vielleicht aus einem anderen Themenbereich kommen und man sich so Synergieeffekte schaffen kann, wo man wirklich in einem Team zusammenarbeiten kann. Da bin ich völlig offen, da bin ich gespannt, was dabei rumkommt und ansonsten, ja, gesund bleiben ist so das Wichtigste, ne? Also ich habe im letzten Jahr eine Thrombose gehabt, das hat mich echt aus der Bahn geworfen. Und auch wenn das natürlich, ich sag mal, Kleinigkeiten ist gegen was du sonst so im Umfeld immer hörst, was so passiert, ja. Aber man denkt ja dann schon ein bisschen anders nach. Und ansonsten kann das ruhig so weitergehen. Es geht ja immer ein bisschen nach oben. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es schlechter wird. Ja, es geht ja immer irgendwie nach oben. Und was halt auch so ein bisschen, das sagtest du anfangs mit dem Standort. Ich bin halt hier zum Beispiel auch familiär so gebunden, dass ich jetzt nicht einfach Zelte abbrechen kann und sagen, komm, jetzt geht's nach Berlin. Ich wäre auch nicht der Typ, der sagt, ich bin jetzt in der Woche über in Berlin oder in sonst in einer großen Stadt und fahre am Wochenende wieder nach Hause. Am Wochenende fährst
du nach Koblenz.
Das geht jetzt bei mir nicht. Also ich habe da mehr so die Fühler dann in Frankfurt, Wiesbaden draußen, weil auch das sind zwei unterschiedliche Hausnummern, ob du eine Rechnung in Frankfurt schreibst oder ob du die Rechnung in Koblenz schreibst.
Das stimmt.
Ja, die sehen die Zahlen einfach anders aus und die 100 Kilometer mehr auf dem Tacho, die tun mir nicht weh. Finde Autofahren vorm Auftrag sowieso immer ganz geil, dann kannst du dich nochmal sammeln, kannst in Ruhe drüber nachdenken, ja, und finde ich persönlich ganz geil. Mal gucken, ich bin auch offen, was die Art der Kunden angeht. Irgendwelche neuen Herausforderungen werde ich da mit Sicherheit erarbeiten. Ich komme ja ursprünglich eigentlich aus dem Vertrieb und bin jetzt schon mal hier und da angefragt worden, ob ich nicht irgendwas machen will, bisschen größer oder ein Buch, ne? Wie kannst du dich als Fotograf besser verkaufen und so, aber ich will halt eben nicht in diese Schiene. Jeder macht ja im Moment den Coach, jeder verkauft seine Coach-Produkte und, aber wenn wir jetzt damit anfangen, dann ufert das aus und darauf habe ich halt eben keine Lust, also ich will nicht, also ne? Fotografieren ist schön.
Das stimmt.
Und das soll so, auch wenn du dann in deinem Business das meiste, was du machst, nicht fotografieren ist. Aber das soll schon so das Hauptding sein, ne?
Ja, also ich sehe die Entwicklung ja da auch schwierig an, aber das ist steht auf einem anderen Blatt Papier. Wenn wir das jetzt, glaube ich, hier noch ausführen, dann wird das ein 2-Stunden-Podcast. Ich finde, was mich noch interessieren würde, wenn ich jetzt noch eine Frage übrig hätte an dich.
Alles.
Was mich noch interessieren würde, ist, man sagt ja immer so, Fotograf kann man nicht ewig sein, vor allen Dingen nicht im Alter ewig sein. Mich würde interessieren, wann du denkst, wann du in Rente gehst. Oder gehst du überhaupt in Rente?
Also doch, ich glaube, das kann man schon beantworten. Wenn du dich selbst gefunden hast und du einfach Bock hast und du dich körperlich fühlst, kannst du das ja so lange machen, wie du willst. Es gibt ja hier den Örtelt. Der ist jetzt, glaube ich, 72. Und auf den bin ich aufmerksam geworden. Hier Krolop Gerst, die haben ja ihre Live-Geschichten immer. Und da haben sie den in seinem Studio besucht. Der hatte hier so ein Radiotechniker-Geschäft, glaube ich, war es gehabt und ist damit auch pleite gegangen. Und der hat schon immer gern fotografiert. Und ja, dann hat er halt mit dem Fotografieren angefangen. Und dieser geile Typ fotografiert mit seiner Canon fast ausschließlich schwarz-weiß und ausschließlich direkt in JPEG. Der hat seine Kunden, ist hier und da mal als Speaker unterwegs. Was ein geiler Typ. Ja, also der bringt dann so Klöpse wie, ja, alles was länger wie 5 Minuten in Photoshop braucht, ist ein scheiß Foto. Ja, also der eckt mega an, der hat mega die eigene Sicht der Dinge. Und wenn man so mit 70 noch agieren kann und kann sich einfach ausleben, boah, wie geil ist das denn? Also mit Sicherheit wird man... Ja, das stimmt.
Du warst jetzt gerade mal ganz... Das Telefonat war ganz kurz unterbrochen, aber ich habe dich wieder. Also ich kenne ihn auch, habe ihn auch schon mal gehört davon, aber... Mhm. Ja, aber also ich bin definitiv auch der Meinung, ich glaube, ich bin auch so ein Typ, ich könnte gar nicht in Rente gehen, weil ich bin so vom Charakter her so ein kleines Duracell-Häschen, sagt man immer so brav zu mir. deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, also das ist natürlich auch bei mir ein bisschen weiter noch weg, aber ja, ich bin auch mal gespannt. Also ich beobachte das bei dir mal weiter, wie lange du dann
vielleicht
noch machst.
Vielleicht kriege ich ja irgendwann mal mein erstes Instagram-Herzchen von dir.
Oh, folgst du mir? Warte mal, ich folge dir jetzt zurück. Warte mal.
Ich bin ja noch sehr bescheiden unter 1000 Leuten, die mir folgen. Und in den Stories gibt es keine Stuhlgangfotos, ganz versprochen.
Was, gibt es keine Fotos?
In den Storys gibt es keine Stuhlgangfotos, versprochen.
Okay, das finde ich gut. So, ich habe dich jetzt gefolgt. Ah, ich habe gerade gesehen, hier mein Buddy Tom folgt dir auch.
Ja,
sehr schön.
Genau. Ja. Der hatte Geburtstag, cool. Ne?
Der hatte Geburtstag gestern. Ja, wir haben gestern auch unsere neue Folge Schön und Doof rausgehauen.
Ja. Und ich glaube, der ist schon 47, oder?
Ja, der ist schon uralt.
Ich glaube, das darf der jetzt hier nicht hören. Aber ich habe ja mit dem gar nichts zu tun. Ich habe dem...
Doch, das darf der. Der darf das total hören. Der soll das auf jeden Fall hören.
Okay, das heißt, der muss verlinkt werden irgendwie.
Du musst es... Ja, genau.
Tom kenne ich ja nur, weil der mir irgendwann mal... Da war das noch das Mach 1.
Ja.
Und... Da stand auf einmal jemand hinter mir und meinte, mach nicht so viele Bilder, irgendwann geht die Kamera kaputt. Ich mich umgedreht, Alter, was stimmt mit dir nicht, ne? Ja, du kannst ja nur 250.000 Bilder machen, dann ist die Kamera kaputt. Ja, sag ich, lass das mal meine Sorge sein. Ich habe echt gedacht, der Junge, der ist voll drauf, ne? Und dann... Monate später kriege ich eine Freundschaftsanfrage von Tom Neumann und ich wusste nicht, wer das ist. Und dann habe ich den angeschrieben, sag ich mal, ich habe dich angenommen, aber wer bist denn du? Ja, auf dem Mach 1. Ah, da war alles klar. Aber seitdem haben wir auch nicht mehr getextet.
So gut. Aber war das doch zu der Zeit, wo Tom bei der Rheinzeitung war oder wann war das?
Oh, das weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Ich habe ja mal eine Zeit lang für die Rheinzeitung Bilder gemacht. Weiß ich nicht, ob er da noch irgendwas gemacht hat, aber die ganzen guten Leute haben sich ja mittlerweile von dem Blatt distanziert.
Tom ist schon lange nicht mehr da. Ich glaube, ist er schon nicht mehr da.
Nichts mehr zu holen. Also für eine Zeitung, die sich bildsprachlich Richtung Spiegel entwickeln wollte, hat das immer mehr was von einem Dorfblättchen.
Da bin ich leider nicht mehr up to date, muss ich sagen.
Ja, das ist auch nicht tragisch. Ja, sehr schön.
Hast du noch ein paar Themen? Oder sollen wir
also
das,
ich glaube, sollen wir das, wir sind
die Tonspur
jetzt
für heute
spielen? Bei über einer Stunde und ich glaube, das ist so das Maximalste, was ich einen Podcast-Hörer anhören will. Ich weiß es nicht. Wie lang sind denn eure Folgen bei Schön und Doof?
Unsere Folgen sind auch immer so eine Stunde.
Ja. Also ich habe heute, nur gerade zum Schluss, habe ich einen Podcast entdeckt, der nennt sich Frind. Das sind auch zwei, die über Fotothemen schnacken. Und die Folge hatte 1:47. Und ich verliere dann den Faden irgendwann. Dann fängst du an, irgendwas zu machen. Und alles so zwischen einer halben Stunde und Stunde, finde ich, es geht immer super rein.
Finde ich.
Eure gut. Folge war übrigens super mit dem Mädel, was dabei war. Ich weiß nicht mehr den Namen. Theresa?
Theresa Schöll, ja.
Das habe ich sogar von Anfang bis Ende gehört.
Sehr gut.
Finde ich super.
Sehr gut.
Ja, schön, dass du mitgemacht hast. Vielleicht ergibt sich das nochmal.
Ja, gerne. Dann sage ich mal, bis vielleicht bald in Berlin oder vielleicht bald in Koblenz mal.
Auf jeden Fall.
Weiterhin alles Gute.
Sollte ich in Berlin sein zu der Triebwerk-Ausstellung, soll ich einfach mal anschreiben?
Klingel mal durch.
Ja,
schreib mir mal.
Mach ich.
Schreib mir mal. Es kann sein, dass ich da unterwegs bin, aber...
Das ist ja nicht schlimm. Nur wenn ich hinfahre, fahre ich ja so oder so hin. Wenn du da bist, kommst du ein Bierchen trinken, wenn nicht, dann nicht.
Ja, genau. Okay. So machen wir das.
Super.
Sehr gut.
Dann viel Spaß mit der Weltherrschaft.
Danke, danke. Dir auch.
Ciao.
Ciao, ciao.